Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer. Und es ist eine ganz besondere. Der erste und einzige Fußball-Podcast, jetzt auch international. Denn Moritz sitzt mir nicht wie üblich quasi virtuell gegenüber, sondern genießt seine Zeit in Costa Rica im Dschungel. Und dementsprechend haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und Moritz wird seine ganz speziellen Takes einmal um den Globus senden, nur um sie hier in dieser und weiteren Folgen zu präsentieren. Ich freue mich riesig drauf.
Boah, da schlängelt er sich durch. Schnapp macht das Krokodil und auch die Abseitsfalle.
Gedanken aus dem Dschungel.
Um den zu halten, bräuchte er Gibbonarme.
Moin moin, liebe Maurer-Hörerinnen und Hörer. Etwas ungewohnt, dass ich das süße Gesicht vom lieben Anton hier nicht vor mir sehe, aber das wird auch so eine runde Folge, da bin ich mir ganz sicher, wie ihr wahrscheinlich gerade schon von ihm in der Anmoderation gehört habt, denn so experimentell entsteht hier diese Folge oder ja, zusammengestückelt auch so ein bisschen, wird diese Folge hier produziert. Bin ich gerade nicht in Deutschland? Nein, ich bin im Urlaub und deswegen gibt es eine bisschen andere Folge, als ihr das sonst gewohnt seid. Genauso die nächsten beiden auch, aber das kriegen wir trotzdem hin. Denn ich habe mir gedacht, Fußball-Takes vom Sofa oder eben vor dem Podcast-Mikro, das kann natürlich jeder. Deswegen bringe ich sie einfach mal aus dem Dschungel, wie ihr wahrscheinlich auch gerade schon in diesem Jingle, also dem Dschungel-Jingle sozusagen, gehört habt, dass ich da mal zusammengebastelt habe. Genau genommen für diese Folge gibt es die Takes von der Westküste Costa Ricas. Da befinde ich mich gerade. Also falls es im Hintergrund irgendwie Affen- oder Papageiengeschrei oder Touri-Geschrei im Hostel zu hören gibt, dann wisst ihr, was los ist. Hier kriege ich trotz der Zeitverschiebung natürlich alles mit. Hab mir deshalb einfach mal so ein paar Gedanken gemacht. 5 sind es geworden zum abgelaufenen, zum gespielten Bundesliga-Wochenende. Und hoffe natürlich, dass ihr dann zusammen mit den Takes von Anton da eine interessante Debatte, eine interessante Folge dazu bekommt.
Ja, Moritz, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dementsprechend würde ich sagen, darfst du auch direkt mal loslegen mit deinem ersten Take.
Punkt 1, Gedanke Nummer 1, dreht sich noch so ein bisschen um die Nationalmannschaft. Denn Julian Nagelsmann, der ist, glaube ich, direkt schon wieder am Grübeln nach der Länderspielpause. Und das liegt so ein bisschen an der Stürmerthematik, die wir in der deutschen Nationalmannschaft haben. Denn an diesem Wochenende haben sich da ein paar nochmal in den Vordergrund gespielt. Eigentlich ist ja Nick Woltemade, so scheint es zumindest, der Stammstürmer von Julian Nagelsmann. Damit bin ich auch fein. Ich glaube, da sind wir oder sind sich die meisten einig, dass das der Stürmer ist, den wir hier aktuell ja vorne drin sehen wollen, der vielleicht am meisten mitbringt, auch am meisten Momentum mitbringt. Hat ja da seit seinem Wechsel in England auch sehr gut performt. Aber es gibt eben noch den einen oder anderen Namen, der auch immer interessant ist und es auch bleibt und es vielleicht aber jetzt auch wieder mehr noch geworden ist, als es zumindest in den letzten Wochen der Fall war. Und da muss ich natürlich anfangen mit Dennis Undav, der jetzt gerade wieder richtig in Topform ist. Sein Hattrick gegen Dortmund, das war natürlich schon richtig beeindruckend. Ich habe es mir dann in den Highlights angeschaut, inklusive verursachtem Elfmeter. Also richtige Achterbahnfahrt, aber er macht dann am Ende auch noch richtig stark das 3-3. Generell geile Tore von ihm. Und das ist für mich dann einfach so ein Faktor, dass Dennis Undav da Qualitäten mitbringt, die wir sonst in der Nationalmannschaft so nicht haben. Klar, man kann sagen, dieses Abschirmen, dieses Ballbehaupten, Rücken zum Tor, das kann Nick Woltemade auch sehr gut, auf jeden Fall. Aber was so ein bisschen diese dreckigen, diese teilweise unkonventionellen Moves, auch Abschlüsse, wie er da dieses erste Tor macht aus der Drehung, Kobel überrascht am kurzen Pfosten, das ist einfach richtig stark. Und ich glaube, das ist was, was man in der Nationalmannschaft gut gebrauchen kann. Er hat jetzt auch 6 Treffer in erst 7 Saisonspielen gemacht. Also das ist schon eine richtig gute Quote. War ja eine Weile verletzt am Anfang der Runde. Und so ist er dann, glaube ich, eben nicht nur für den VfB ein Schlüsselspieler, sondern auch für den DFB einer, über den Nagelsmann zumindest für die WM 26 sehr, sehr gründlich nachdenken muss. Die 26 hat Dennis Undav ja schon auf dem Trikot stehen. Also vielleicht auch in der Hinsicht ein guter Fit. Aber das zumindest schon mal so ein Mann, der vielleicht die letzten Wochen, Monate, wir haben es ja auch im Podcast schon besprochen, da war der lange in einem Formtief. Der dann auf jeden Fall nochmal gründlich thematisiert werden muss. Und genauso eben auch Johnny Burkhardt. Auch der super drauf. Platz 2 in der Bundesliga-Torschützenliste hinter Harry Kane und gerade so vor dem plötzlichen Abwehrschreck Fluppe Tabakovic. Auch das eine ganz eigene Geschichte. Aber eben Johnny Burkhardt super drauf. Wieder ein Doppelpack gemacht gegen Köln. Auch schon sein dritter Doppelpack der Saison. Er war ja auch nominiert für die Nationalmannschaft, das kann man dazu sagen. Er hat aber nicht gespielt in dieser Länderspielpause. Also man würde davon ausgehen, dass der sicher dabei ist. Dann hast du schon 2 Mittelstürmer. Wenn ich sage, okay, Undaf, wenn er die Form beibehält, der ist auch dabei, dann wären es schon 3. Dann gibt es irgendwo noch einen Niklas Füllkrug, der da rumläuft. Viele Fragen, die sich da auftun. Und deswegen sage ich, Julian Nagelsmann kommt ein bisschen ins Grübeln. Und deswegen, glaube ich, wird es spannend, gerade diese Thematik zu beobachten für den Rest der Saison. Also für mich dann eben auch die Frage an dich, lieber Anton, wie du das einschätzt. Kommen alle 3 mit, also Burkhardt und Dennis Undaf, Füllkrug, falls er im Winter wechselt, definitiv auch ein Faktor. Ich glaube, wenn Nagelsmann eins gezeigt hat, dann das, wenn Leute eben schon mal bei ihm mit drin waren, dass sie es leichter haben, wieder in den Kader zu kommen als vielleicht Neulinge. Füllkrug weiß auf jeden Fall, was er hat. Ja, gibt es sonst noch einen Namen, der dir jetzt gerade einfällt? Würde mich interessieren und interessiert ganz sicher auch unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, Moritz, das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema gerade, weil Dennis Undaf wirklich in den letzten Spielen wieder gezeigt hat, in was für einer überragenden Form er sich befindet. Und genauso tut's Johnny Burkhardt, aber in der Nationalmannschaft trifft dann eben auch Nick Woltemade und erzielt extrem wichtige Treffer. Deswegen, du hast es ja auch schon gesagt, Woltemade momentan auf jeden Fall die Nummer 1 für Julian Nagelsmann. Und einen Namen, den du jetzt noch gar nicht genannt hast, ist Kai Havertz. Denn der kommt ja auch perspektivisch noch zurück und der war schon bei der EM 2024 im eigenen Land eigentlich die erste Wahl von Julian Nagelsmann, hat da viel gespielt, also mit Füllkrug, mit Havertz, mit einem Tim Kleindienst, der jetzt auch wieder zurückrückt, langsam bei den Fohlen in Gladbach, sind da noch so ein paar, die auf jeden Fall hoffen dürfen, aber aufgrund der jetzigen Leistung muss man sagen, dass Dennis Undaf und Johnny Burkhardt definitiv die beiden sind, die da hinter Woltemade in den Kader drängen. Und ich finde auch, dass ein Undaf in dieser Verfassung wirklich auch mit muss. Denn du hast es genau richtig gesagt, dieses Abschirmen des Balls, dieses etwas Dreckige, dieses aber auch technisch Versierte, das ist wirklich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal auch von Undaf, auch wenn Johnny Burkhardt auch überragend teilweise mit dem Ball umgeht vor seinem 2. Tor. Gegen die Kölner hat das auch top gemacht. Also es sind mehrere, die da noch hoffen dürfen und die da auch reindrängen. Wenn man jetzt nur die aktuelle Leistung sieht, dann sind es für mich auch klar Dennis Undaf und Johnny Burkhardt. Aber man darf eben nicht vergessen, dass ein Füllkrug perspektivisch mit einem Wechsel ab dem Winter wieder angreifen möchte, dass ein Tim Kleindienst zurückkommt und dass vor allem auch ein Kai Havertz irgendwann wieder zurückkommen wird. Und der natürlich auch im Ranking von Nagelsmann sicher noch relativ weit oben angesiedelt ist. Da ist dann eben die Frage, wie kommt er wieder rein? Wie kann er bei Arsenal, die so gut funktionieren, auch gerade ohne ihn, vielleicht wieder Fuß fassen, vielleicht auch nicht? Wie sieht seine sportliche Zukunft aus? Also es sind definitiv spannende Personalfragen, die da noch offen sind. Dementsprechend freue ich mich auf die kommenden Monate, weil wir als 80 Millionen Bundestrainer können allesamt mitfiebern und mitschauen und mitbewerten, wie sich diese Spieler machen und wer es dann am Ende aus unserer Sicht schaffen sollte und natürlich auch gespannt mitverfolgen, wer es dann am Ende aus Julian Nagelsmanns Sicht schafft. Also ja, eine Menge spannender Geschichten und Fragen, die da rund um die Nationalmannschaft gerade im Sturm noch auf uns zukommen werden. Und ihr merkt schon, diese Folge ist natürlich etwas anders konzipiert. Das nochmal als Disclaimer. Jeder, der bis hierhin gerade gehört hat, wird das schon gemerkt haben. Aber es ist eben nicht unser typisches Konstrukt mit den Spieltagssiegern und Verlierern. Aber wenn man so will, auch irgendwie schon. Denn Dennis Undaf und Johnny Burkhardt sind definitiv 2, die man da nennen kann. Also Burkhardt mit seinen 2 Treffern, sehr wichtig für die Frankfurter, die einen knappen 4-3 Sieg am Ende gegen die Kölner einfahren konnten. Aber eigentlich muss man sich ja auch fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es am Ende nochmal so knapp wird? Weil Frankfurt hatte eigentlich alles im Griff.
Zu meinem ersten Take passt eigentlich ganz gut der zweite, beziehungsweise die Gedanke Nummer zwei. Der Harakiri in Frankfurt nimmt einfach kein Ende. Ich bin selbst so ein bisschen sprachlos oder zumindest mal ideenlos, wie das sich verändern soll. Wir haben das ja auch schon ganz oft thematisiert. Nach diesem wilden und vor allem positiv wilden Start der Saison haben die Frankfurter echt immer wieder Spiele gehabt, vor allem noch mit Kauer Santos im Tor etc. dann ein, zwei Spiele weniger, aber trotzdem einige Spiele gehabt, wo sie einfach viel zu viele Gegentore kassieren, es einfach viel zu wild ist für eine Mannschaft, die ich zum Beispiel, das muss ich dazu sagen, als Vizemeister getippt habe. Und das ist einfach, zumindest eine Spitzenmannschaft sind sie sowieso nicht. Und das ist, glaube ich, eine Enttäuschung, wenn man sich den Kader anschaut. Wenn wir jetzt mal konkret aufs Spiel am Wochenende schauen, dieses Samstagabendspiel gegen Köln. Rückstand kann dir immer passieren. Ja? Also in Köln 1-0 hinten zu liegen, kann passieren. Überhaupt nicht das Ding. Dann haben sie ja wirklich das Spiel super gedreht, führen 4-1 und dann nach 80 Minuten einfach aufzuhören zu verteidigen. Das geht nicht. Und das wird halt gegen noch stärkere Gegner. Und die Kölner sind ja offensiv schon absolut keine graue Maus mehr. Wird das immer wieder bestraft werden. Und das wird dann eben auch dazu führen, dass sie Spiele verlieren werden, die man vielleicht nicht verlieren muss, die sie rein von ihrer offensiven Qualität und dazu komme ich gleich noch auch von der generellen Qualität eigentlich gewinnen müssen oder zumindest gewinnen können. Und es ist irgendwie für mich so ein bisschen wie der begabte Schüler, der weiß, dass er einfach richtig gut ist. Das ist so der offensive Part. Aber der dann halt einfach immer wieder die einfachen, vermeintlich einfachen Aufgaben schleifen lässt und dann halt manchmal auf den Mund fällt. Und das ist dann die Defensive, die den Frankfurter dann dieses, was sie da teilweise aufgebaut haben, wieder einreißt. Und wenn man sich halt die Abwehr anschaut, dann ist sie individuell viel zu gut für so viele Spiele mit mehreren Gegentoren, geschweige denn so viele wirkliche Einbrüche der Leistung, die dann hinten raus fast noch zu Punktverlusten führen. Man muss dazu sagen, sie haben das Spiel ja gewonnen gegen Köln, aber am Ende halt eben mit 4-3, Elmala dann noch mit einem Pfostenschuss. Also das war dann schon auch ein bisschen Glück. Und das reicht dann einfach nicht, da 80 Minuten lang gut zu spielen. Und deswegen, ja, wenn man sich eben, wie gesagt, die Abwehr anschaut, da ist ein Koch dabei, der ist jetzt zwar nicht mehr aktuell unter den Nationalverteidigern, aber war es schon mehrmals eigentlich ein sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger. Du hast mit Theat, mit Christensen hast du absolute Zweikampfmonster, Collins genauso, der viel Tempo mitbringt, Brown, Tempo, individuelle Qualität. Das ist einfach eine Abwehr, rein personell, nach der sich sehr, sehr viele strecken würden und die sie sehr gerne nehmen würden, diese Spieler. Und genauso war ja auch diese defensive Stabilität schon unter Toppmöller bei der Eintracht eine Stärke dieser Mannschaft. Also in der vorletzten Saison waren sie da ziemlich stabil unterwegs. Und da frage ich mich einfach, was los ist, was das Problem ist. Nur Kevin Trapp, der Abgang kann es nicht sein, meiner Meinung nach. Das muss auch mit einem anderen Keeper gehen. Und ich frage mich eben, und dann frage ich das genauso auch dich, Anton, was ist die Saison anders? Warum kriegen sie das nicht hin? Wir haben darüber schon gesprochen, aber vielleicht kann man es ja nochmal irgendwie thematisieren. Mit jedem Spiel, mit dem das wieder so passiert, wird es ja irgendwie drastischer, dieses Problem. Wie kriegt der Trainer das wieder hin? Weil für mich ist es auf jeden Fall in erster Linie ein Trainerthema. Also, dass die ganzen Spieler plötzlich nicht mehr spielen können, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Irgendwas muss da taktisch so sein, dass es der Mannschaft, ja, schadet ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest die Mannschaft nicht in die besten Situationen, in die besten Räume bringt. Vielleicht die Spieler in gewissen Situationen benachteiligt. Und dann vielleicht so ein Gedankenexperiment auch an dich, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist natürlich verrückt, der Gedanke, aber was wäre denn sportlich eine solche Enttäuschung, dass Toppmöller wirklich in Frankfurt um seinen Job fürchten muss? Also wie tief müssen die in der Tabelle am Ende landen? Und nochmal, die sind sportlich, stehen die nicht schlecht da. Aber ich sage eben einfach, wenn du mit diesem Kader, sage ich mal, die Top 5, vielleicht Top 6 verpasst, was für mich möglich ist in dieser Saison, ist das dann vielleicht schon sowas, wo man im intern, wo ein Markus Krösche dann sagt, weiß ich nicht. Also eigentlich sollte damit deutlich mehr gehen. Alle haben die Frankfurter höher getippt als letztes Jahr. Und letztes Jahr haben sie sich über die Liga für die Champions League qualifiziert. Das war schon eine starke Saison. Also einfach mal so ein bisschen das Gedankenexperiment. Was müsste denn passieren, dass Topmöller tatsächlich in Frankfurt wackelt? Und wie kriegt man diese Abwehr wieder stabil? Denn das war sie schon mal. Und fast genau mit den gleichen Verteidigern. Wenn man sich die einen nach dem anderen anschaut, denkt man sich, das sind eigentlich alles ziemlich starke Jungs. Das muss gehen. Und ja, die Frage eben, wie kriegt man das wieder hin? Was ist das Problem? Und ab wann muss Topmöller zittern?
Ja, also Moritz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie dir da in Costa Rica ins Essen gemischt haben. Das ist mir doch deutlich zu drastisch. Ich verstehe genau, was du meinst. Und es ist auch so, dass die Frankfurter Defensive in diesem Jahr ein Thema ist, über das man viel sprechen muss, weil sie eben so inkonstant bisher agiert. Allerdings muss man auch dazu sehen, sie hatten in den Spielen davor wirklich das Ruder wieder rumgerissen. Also vor diesem Hin und Her jetzt in Köln hatten da gegen Neapel kein Gegentor, gegen Mainz kein Gegentor und mehrere Spiele, wo sie wirklich zu Null gespielt haben. Einmal, glaube ich, sogar nur ein Gegentor bekommen. Ja, da war dieses Ding mit Dortmund auch noch drin. Aber nach dem 1:5 gegen Liverpool haben sie das mit Zetterer auch im Tor durchaus stabilisiert bekommen. Und dementsprechend ist mir das gerade noch ein Ticken zu weit vorgegriffen. Ich verstehe dein Gedankenexperiment und bin da auch gleich gerne mit dabei. Aber ich muss da noch mal ein bisschen, glaube ich, meines Erachtens nach Luft aus den Segeln nehmen. Die kannst du gerne dann in Costa Rica beim Schippern über die See wieder volle Fahrt vorausnehmen. Aber da muss ich sagen, die Frankfurter, auch wenn das jetzt hinten raus ein ja, nicht glücklicher, aber wackelnder Sieg war, stehen gut da, haben jetzt 20 Punkte, sind immer noch mit dran und die Vereine rund um sie, also sei es in Stuttgart oder in Hoffenheim, die haben nur wenig Gegentore weniger. Also ja, die Frankfurter Defensive ist eine, die immer wieder wackelt und die schon sehr viele Gegentore zugelassen hat, nicht nur international, sondern eben auch in der Bundesliga und da muss man sich drüber unterhalten. Trotzdem, ich würde sagen, noch mal ein bisschen Gemach, denn bisher läuft soweit alles okay. Das Pokalaus tut immer noch weh. Und in der Champions League hat man ein extrem schweres Programm weiterhin vor sich. Das heißt, wenn da jetzt auch noch die Playoffs verpasst werden und in der Liga jetzt wirklich wieder diese neue Ära in Anführungsstrichen der wackelnden Defensive auf die Frankfurter zukommt und in den kommenden Spielen dann vielleicht, ja, wieder viele Gegentore gefangen werden. Ich glaube, als nächstes müssen sie beim VfL Wolfsburg ran. Oder nee, haben den VfL Wolfsburg zu Gast, so rum. Und wenn da dann diese Krisen-Wolfsburger nach Frankfurt kommen und da vielleicht wieder 3, 4, 5 Gegentore passieren, dann bin ich gerne bereit, nochmal mit dir in dieses Gedankenexperiment einzusteigen. Jetzt würde ich erstmal sagen, ist man glücklich, dass man die 3 Punkte aus Köln entführen konnte und steht tabellarisch so gut da, dass man sich nur schwer vorstellen kann, was passieren muss, um da wirklich einen wackelnden Trainer auch noch zu bekommen, neben der wackelnden Defensive. Wenn sie perspektivisch gesehen, deswegen ja auch hast du es deklariert als Gedankenexperiment, in der Liga weiter abfallen sollten und es realistisch ist, dass sie die europäischen Plätze verpassen, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man über Topmöller nachdenkt. Ich glaube, er sitzt momentan so fest im Sattel, dass man dieses Gedankenexperiment nur schwer wirklich bis zum Ende durchspielen kann. Aber trotzdem verstehe ich genau, was du meinst. Muss aber sagen, dass mir das nach den zuletzt besser funktionierenden Defensivleistungen der Eintracht ein bisschen zu drastisch jetzt ist. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Aber schick mir gerne mal ein paar Früchte rüber da aus Costa Rica. Denn scheinbar regen die ja zum Denken an. Aber ja, ich glaube, die Frankfurter sind gerade noch ganz zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Wie gesagt, der DFB-Pokal, das Ausscheiden, da, das schmerzt. Es war aber auch gegen die Dortmunder. Also auch da kann man irgendwo Argumente für finden, dass es eben ja auch in Ordnung ist, auch für Topmöller, auch fürs generelle Gefühlsbild bei der Eintracht. Und dementsprechend ist das, glaube ich, noch ganz gut. Und wo es ja wirklich überragend ist, ist bei den Bayern. Nach 0:2 Rückstand, dann noch 6:2. Und ich glaube, ein Mann hat da ganz, ganz großen Anteil dran gehabt.
Für meinen dritten Gedanken übergebe ich das Steuer mal an Captain Obvious. Also das wird jetzt nichts sein, was euch vom Hocker haut. Aber nach dieser Performance muss ich über ihn sprechen. Michael Olise, wenn wir unsere Spieltagssieger hätten, dann wäre der natürlich bei Anton direkt an erster Stelle gestanden. Das wisst ihr genau, so wie ich das weiß. Aber Michael Olise ist, der ist für mich, wenn ich ihm so zuschaue, auch was er jetzt wieder beim 6-2 gegen Freiburg gemacht hat, einer der unaufhaltsamsten, unverteidigbarsten Spieler, an die ich mich erinnern kann in der Bundesliga. Also das ist wirklich, das erinnert so ein bisschen an so ein Prime Sancho, Prime Dembélé bei Dortmund. Wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, haben wir auch schon mal im Podcast verglichen. Ein Prime Ribéry, Prime Robben. Sancho und Dembélé natürlich lang nicht mit der Konstanz, mit der es zum Beispiel Olise jetzt schon zeigt bei den Bayern in seiner zweiten Saison. Aber einfach was so diese Qualität angeht, ins 1 gegen 1 zu gehen, auch die richtigen Pässe zu sehen und zu spielen, das ist einfach einer, der jeden Abwehrriegel aufgeknackt bekommt und einfach eine Freude, ihm zuzuschauen. 5 Scorerpunkte dagegen Freiburg, wo die Bayern ja wirklich die ersten knapp 20 Minuten den Controller gefühlt hingelegt haben und den Gegner haben machen lassen, dann erst ernst gemacht und zeigen dann leider wirklich, oder das Ganze zeigt dann eigentlich leider so ein bisschen auch auf irrwitzige Weise, wie weit die Bayern über dem Rest der Liga stehen. Leider, weil ich natürlich als Fan einer etwas spannenderen Meisterschaft das gerne eben anders sehen würde. Und ja, vielleicht so ein bisschen eine Überreaktion, aber könnte Olise die Saison vielleicht sogar Bayerns bester, / wichtigster Spieler werden? Also eine Frage, die sicher Anton auch gut beantworten kann als Bayern-Fan, ist vielleicht verrückt, aber für mich ist er aktuell noch besser in Form als Kane, der ja auch immer noch weiter Tore schießt, auch in der Nationalmannschaft, da Olise aber übrigens genauso. Und ja, für mich einfach einer, der irgendwie in dieser Saison oder zumindest die letzten Wochen noch mehr begeistert und noch mehr die Bayern trägt als vielleicht Harry Kane. Anton darf mir gerne sagen, dass ich verrückt bin und dass ich bescheuert bin und dass das Kane ist und vielleicht danach sogar Kimmich, wer weiß. Aber für mich einfach, ja, diese Ode an Olise musste ich einfach bringen. Und ja, sag mir, wie du es siehst, Anton.
Du bist doch völlig verrückt, Moritz, sag mal. Spinnst du? Hier Harry Kane anzuzweifeln als die Galionsfigur des FC Bayern. Nein, ich kann dir tatsächlich nur beipflichten. Das ist eine absolute Augenweide, Michael Olise, beim Fußballspielen zuschauen zu dürfen. Und als Bayern-Fan freut man sich natürlich noch mal mehr, weil er in den eigenen Reihen steht. Es ist unfassbar, was er da abgeliefert hat gegen Freiburg. 5 Scorerpunkte. Der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der an 5 Toren direkt beteiligt war. Und gleichzeitig wurde einfach noch ein anderer Altersrekord geknackt, nämlich von Lennart Kahl, den hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Der hat auch wieder getroffen, stand in der Startelf, mit Recht sogar das Tor geschossen und hat noch einen Assist geliefert. Also der jüngste Spieler der Bayern, der Assist und Tor in einem Spiel geliefert hat, Lennart Kahl. Und das Schöne ist ja auch irgendwie, zumindest aus Bayern-Sicht gesprochen, dass Kahl und Olise extrem gut miteinander harmonieren. Die beiden haben richtig Spaß gehabt auf dem Platz und dementsprechend kann man da, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, da droht der Konkurrenz ein neues Traumduo vielleicht. Die Fans und auch die Medien haben sich ja schon überschlagen. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, das erinnert an Robben und Ribéry damals so ein bisschen. Alles noch ein bisschen verfrüht. Lennart Kahl hat immer noch erst eine Handvoll Bundesligaspiele auf dem Konto. Aber das sah wirklich richtig, richtig gut aus und hat extrem viel Spaß gemacht. Aus Bayern-Fansicht. Ist er jetzt gerade schon wichtiger als Harry Kane? Es ist natürlich schwer zu vergleichen irgendwie. Du hast auch Kimmich noch mit reingeworfen. Sicher auch unfassbar wichtig für dieses Team. Auch bei der Nationalmannschaft wieder gezeigt, was für einen Impact er auf Mannschaften hat. Das geht manchmal vielleicht auch ein bisschen unter, wenn dann ein Olise kommt und 5 Scorerpunkte hat, dann redet man erstmal nicht über Kimmich, aber was er Mannschaften gibt, in denen er spielt, ist wirklich auch unfassbar. Ich tue mir schwer, da eine wirkliche Rangliste zu machen. Diese Bayern-Mannschaft funktioniert einfach von oben bis unten perfekt momentan. Und ja, der Vater dieses Erfolgs ist dann auch irgendwo Vincent Kompany. Den darf man natürlich in dieser Rechnung auch immer nie außen vor lassen. Dementsprechend ganz, ganz schwierig herauszuarbeiten, wer da jetzt gerade der Spieler ist, der ganz oben steht oder der Wichtigste ist. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin glücklich, wie es gerade läuft. Die Frage ist dann halt nur, wie läuft's eigentlich bei deinen Werderanern?
Als nächstes gibt's einen kleinen Werder-Fanservice von mir und gleichzeitig auch einen Appell an Horst Steffen. Bitte, bitte, bitte Victor Boniface und Samuel Bangula wieder in die Startelf stellen. Also das Experiment Keke Top als Startelf-Stürmer, teilweise noch mit Justin Ginma als Support auf dem Flügel, das haben wir jetzt zum zweiten Mal gesehen, zumindest was Keke Top angeht. Und da kommt leider einfach zu wenig bei ihm rum. Also der hat ja in Klammern noch, Klammer zu, nicht das Niveau, dass er in der Bundesliga da wirklich alles, was so ein Stürmer mitbringt bei einer Mannschaft, die Tore schießen, die nach vorne spielen will, dass er das liefern kann. Der hat sicher Qualitäten, aber gerade die Torgefahr, das Tempo, auch das Auge dann für den Mitspieler geht ihm manchmal noch so ein bisschen ab. Und man hat einfach bei Boniface und Bangula schon oft gesehen, dass sie dem Spiel einfach viel mehr Dynamik geben, Torgefahr geben, diese besonderen Momente erzeugen können. Und gerade jetzt konkret gegen Leipzig, da ging eben ohne die beiden wenig bei diesem 0-2. Natürlich gab es das Abseitstor von Top, das vielleicht mich dann ganz anders reden lässt, wenn er den aus einer Nicht-Abseitsstellung reinmacht. Trotzdem bleibe ich dabei, ist das einfach zu wenig für einen alleinigen Stürmer, irgendwie den Ball halten und weiterspielen zu können und dann vielleicht auch nicht in der richtigen Position zu sein. Er bringt da nicht die Torgefahr mit, die man braucht. Und man hat in den Spielen einfach mit Boniface und Bangula schon gesehen, dass das besser ist, dass das viel mehr Torgefahr bringt. Und ja, deswegen sage ich, wir haben genug gesehen, um das bewerten zu können. Boniface gehört in die Startelf, wenn er nur 60 Minuten kann, kann er nur 60 Minuten. Aber er hat ja vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon nur 80 oder so gespielt. Gegen Union Berlin, glaube ich, war es. Also der kann auf jeden Fall genug gehen und dann soll halt Top von der Bank kommen. Genauso Bangula, der, klar, vielleicht ist das manchmal auch eine Trainingsfrage, eine Disziplinfrage. Das Letztere war, glaube ich, jetzt noch nicht Thema öffentlich, aber Trainingsleistung gehört dann vielleicht auch dazu. Aber trotzdem ist für mich dann einfach dieser Gedanke, zum Beispiel auch in so einem Spiel gegen Leipzig, dass du Spieler haben willst, die auch ein bisschen kontern können. Denn Leipzig wird auch vorne drauf gehen. Klar, die sind jetzt nicht die Mannschaft, die am allerhöchsten stehen. Die spielen selber gerne Umschaltfußball. Aber Boniface macht einfach den Ball super fest und spielt ihn dann eben so schnell, so progressiv weiter, dass man damit dann wirklich auch was anfangen kann. Und trotzdem strahlt er im 1 gegen 1 diese Unberechenbarkeit aus, genau wie es eben Bangula auch macht. Und die beiden haben ja auch mit ihrer individuellen Klasse im vorletzten Spiel gegen Wolfsburg überhaupt nur dafür gesorgt, dass sie das Spiel hinten raus noch gewinnen. Da hat er eben ja auch Top und Ginma den Vorzug bekommen vorher und 70 Minuten lang wenig bis gar nichts Gefährliches hinbekommen. Das ist jetzt nicht eine schlimme Kritik an den beiden, aber einfach so ein bisschen die Bitte an den Bremer Trainer Horst Steffen. Das ist jetzt eigentlich Antons Job zu sagen, ja, wir wissen, er hört den Podcast. Also ich sage jetzt einfach mal, Horst, du, wir haben es gesehen, 2 Spiele lang. Es hat wenig bis gar nicht funktioniert. Die anderen beiden haben in ihren Einsätzen von Anfang an eigentlich fast immer gute Elemente gezeigt. Also bitte wieder reagieren. Und dazu hast du, Anton, doch sicher auch eine Meinung als ja eigentlich Bremen-Experte. Deswegen würde ich die ganz gerne hören.
Erstmal natürlich ganz, ganz liebe Grüße an Horst Steffen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und du hast es jetzt hier gerade gehört von Moritz. Ne? Also das sind die Gedanken der Bremer Fans. Die kann man definitiv auch mal aufnehmen. Allerdings muss man ja sagen, der Erfolg hat ihnen bisher so ein bisschen recht gegeben. Denn seit der Niederlage gegen die Bayern, die Bremer 5 Spiele in Serie ungeschlagen gewesen. 3 Siege sogar geholt. Aber jetzt gegen gute Leipziger war es mal wieder zu wenig. Und es fühlt sich irgendwie falsch an, Spieler wie Boniface und Bangula nur von der Bank zu bringen. Weil wir hatten es auch letzte Woche schon, die bringen einfach so viel Energie mit auf den Platz und das bringen die anderen Offensivspieler eben über weite Strecken nicht. Dementsprechend, ja, kann ich deiner Argumentation da sehr gut folgen und ich glaube, viele Bremen-Fans werden sich jetzt genau das wünschen, dass eben da nochmal personell was verändert wird in der Startelf. Wie gesagt, man muss sagen, Horst Steffen hat es nicht verkehrt gemacht. Die letzten 5 Spiele waren gut, da haben sie viele Punkte geholt, nicht verloren. Aber teilweise eben auch wegen der Impulse von der Bank, die diese Spieler dann eben gebracht haben. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dann die auch mal wieder von Anfang an zu bringen. Da bin ich komplett bei dir. Aber meine Expertise, was die Bremer angeht, ist natürlich bei weitem nicht so gut wie deine. Dementsprechend, dein Bremen-Take ist schon da und ich schließe mich dem einfach nur an. So clever ist es nämlich. Denn das Schöne ist, du kannst mir ja gar nicht mehr widersprechen aus Costa Rica. Liebe Grüße. Ah, herrlich. Also ich könnte jetzt hier alles verzapfen, wo du kannst gar nicht mehr antworten. Ich könnte auch sagen, hey, die Bremer, die sind mir eh viel zu schlecht. Die steigen nächstes Jahr ab. Schön. Also da könnte ich mich dran gewöhnen. Ist eine interessante Art und Weise der Podcast-Produktion. Ich hoffe, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer gefällt das, was ihr hier hört. Mir macht es, wie man gerade hören kann, ein Lachen auf die Lippen. Und es ist spannend. Es ist was anderes, aber es macht verdammt viel Spaß trotzdem. Und jetzt ist es hier so, dass ich von Moritz eben noch ein paar zugeschickt bekommen habe. Was wird er uns da wohl erzählen? Komm, was hast du noch für uns, Moritz? Schieß los.
Zum Schluss nochmal ein etwas weniger sportlicher Gedanke. Es wurde ja viel protestiert über die Innenministerkonferenz, deren Beschlüsse Dinge in Fußballstadien verändern sollen, die stark auf jeden Fall in die aktive Fanszene eingreifen. Da gab es am Wochenende eigentlich in jedem Stadion Banner-Aktionen, teilweise mit eingestelltem Support, teilweise mit eben lautstarken Sprechchören gegen diese möglichen Beschlüsse. Und diese aktive Fanszene irgendwo auch zu beschneiden in ihren Freiheiten, das wollen, glaube ich, die wenigsten Fans. Da schließe ich mich auf jeden Fall ein. Aber ich frage mich dann einfach, und ich weiß, ich begebe mich damit auf dünnes Eis, wie man an diesem Wochenende so eben lautstark oder eben auch mit dem eingestellten Support auf jeden Fall im übertragenen Sinne lautstark protestieren kann gegen diese möglichen Veränderungen und sich dann wieder in der Bundesliga solche Sachen leisten kann. Wie zum Beispiel an diesem Wochenende, das ist nur ein Beispiel, die Frankfurter Fans. Erst entsteht da im Auswärtsspiel in Köln durch mitgebrachte Pyro und Feuer im SGE-Block, haben manche vielleicht schon gesehen in den sozialen Medien, dass wirklich dann, man muss auch fragen, warum es nicht gelöscht wurde, aber dass so groß wurde, dass diese heftige Rauchschwaden dann wirklich gefühlt ein Viertelstadion eingehüllt haben. Und das ja ist ja auch gesundheitsschädlich, was da passiert. Das schon einfach wieder mal so ein Bärendienst irgendwie. Und dann noch viel, viel drastischer natürlich überfallen so ein paar Frankfurt-Ultras in Anführungszeichen einen Fanbus der Stuttgarter auf einem Rastplatz und werden da gewalttätig. Und dann fragt man sich einfach, was genau in diesen Leuten vorgeht. Mir ist klar, dass Hooligans nicht gleich Ultras sind und dass die wenigsten da sozusagen sich überschneiden. Aber ich wette, dass von diesen Idioten, von diesen feigen Schlägern von der Raststätte auch welche dabei waren, die ein paar Stunden vorher noch entrüstet die Stadien sind sicher gerufen haben. Und wie soll die Politik, die bei dem Thema oft auch übers Ziel hinausschießen will, das sehe ich auch so, diesen Spruchbändern glauben, wenn da solche Idioten, sage ich jetzt einfach mal so, dabei sind. Also es ist ein sehr emotionales Thema auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man wirklich daran interessiert ist, die Freiheiten der aktiven Fanszene beizubehalten, dann sollte man in den eigenen Reihen die nötige Klarheit schaffen, wer wirklich mitziehen will und wer dem Ganzen nur schadet. Also so ein bisschen auch an diese Ultra-Gruppierung zu sagen, Leute, wer von uns will das wirklich? Oder wer kommt hier nur ins Stadion, um ein bisschen Druck abzulassen und hinten raus noch irgendwem aufs Maul zu hauen? Also das ist einfach was dann eben dazu führt, dass es auch irgendwie Ultrasympathisanten wie mir und natürlich der Politik dann erst recht schwer fällt, dass man die Fußballstadien für sicher befindet. wenn es eben, wenn da solche Typen unterwegs sind, wenn da solche Aktionen stattfinden, auch im Nachklang, das ist ja dann eben ja nicht so einfach zu trennen. Also man kann sagen, klar, diese Überfälle auf irgendwelche anderen Fanbusse, die finden nicht im Stadion statt, aber es sind ja die gleichen Leute. Also die Frankfurter, die treffen ja nur die Stuttgarter, die in Dortmund waren, weil sie eben nach Köln gefahren sind und da mit ihrer Mannschaft mitgefahren sind. Und da dann auf dem Rückweg so Sachen abzuziehen, die schaden ganz sicher auch dieser sind die Stadien sicher oder nicht Debatte. Und es gibt natürlich genug Beispiele, wie schon gesagt, für andere Teams. Also da muss sich keiner verstecken. Vor ein paar Wochen waren es die Wolfsburger und die St. Paulianer-Fans, die sich da in Hannover, glaube ich, war es, die Fresse eingeschlagen haben in irgendeinem Bahnhof. Und noch mal ein bisschen schlimmer, die Schalke-Fans, die da in Dublin irgendwie randaliert haben und auch Passanten verletzt haben. Also wie gesagt, da ist keiner besser als der andere. Aber es ist für mich einfach auch so ein bisschen frustrierend zu sehen, mit was für einer Emotionalität in diese ganze Thematik reingegangen wird. Mit was für einer Entrüstung die Leute sich da teilweise äußern. Und sich dann, wenn auch nur ein kleiner Teil, umdreht und quasi eigentlich im Umkehrschluss solche Sachen abzieht, wie irgendwie ein halbes Stadion abfackeln. Völlig übertrieben, ich weiß. Aber wer die Bilder gesehen hat, das war schon nicht ohne. Und dann irgendwelche Fans von anderen Mannschaften, mit denen man an diesem Wochenende nicht mal irgendwas zu tun hatte, an irgendeinem Rastplatz zu überfallen. Also, sorry, das ist einfach völlig daneben. Und wie gesagt, mir ist klar, dass das 1% ist, vielleicht, der da tatsächlich dann sich überschneidet. Aber wie gesagt, wenn man wirklich was unternehmen will und dann richtet sich vielleicht dieser Appell oder dieser, ja, keine kleine Rant von mir auch an die, die nichts mit diesen negativen Beispielen zu tun haben und wirklich einfach nur aktiv in dieser Ultraszene ihren Verein supporten wollen. Tut einfach was, dass die Leute, die dem Ganzen nur schaden, da nichts mehr zu suchen haben und nicht mehr mitkommen. Also muss man dann irgendwie gucken, was man machen kann. Aber so, glaube ich, tut man sich keinen Gefallen und so wird man diese ganze Debatte auf Sicht auch verlieren. Da bin ich mir recht sicher. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, Anton, wie du dazu stehst. Wie gesagt, sehr emotionales Thema, aber man kann auch nicht immer sagen, ach, die Scheiß Politik, die wollen wieder nur unseren Fußball kaputt machen und dann sich umdrehen und solche Aktionen bringen. Deswegen das so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Und wie gesagt, ich bin absolut Freund von Ultragruppierungen, war schon ganz, ganz oft auf Auswärtsfahrten mit dabei. Aber das geht so nicht und das wird auch einfach auf Dauer, wird das immer weiter zu Einschnitten führen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Puh, zum Ende nochmal ein emotionales, ein ernstes, aber eben auch ein extrem wichtiges Thema. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du es ansprichst. Ich finde sehr, sehr gut, was du auch nochmal für Beispiele, in dem Fall natürlich Negativbeispiele, rausgesucht und angesprochen hast. Ich möchte mich deshalb ein bisschen kurz halten, weil du es meiner Meinung nach wirklich auf den Punkt gebracht hast schon und ich jetzt hier nicht nochmal nacherzählen muss, was du gerade schon richtigerweise angesprochen hast. Das ist ein Thema, was natürlich für den Fußball extrem wichtig ist, diese Fankultur. Gerade in Deutschland auch immer wieder thematisiert und auch richtigerweise thematisiert. Die Fans stehen auch teilweise für gute, wichtige Sachen ein, aber dann kommen halt solche Sachen mit dazu und das geht einfach gar nicht. Und dein Appell, deine Forderung kann ich einfach nur unterstützen. Solche Idioten, solche gewalttätigen Idioten gehören da einfach nicht hin. Und das sind nicht die Fußballfans, von denen wir schwärmen, die für Stimmung sorgen, die diesen Sport zu dem machen, was er ist. Und wo wir ja auch dazu zählen, was wir ja so lieben an diesem Sport, diese Fankultur, die Emotionalität, die positive Emotionalität in den Stadien und der Support für den eigenen Verein, das Leiden, das Freuen über den Siegtreffer, über den späten Ausgleich, über die Niederlage. Aber das darf eben niemals in irgendeiner Form von Gewalt münden, sondern sollte im besten Fall einfach ein friedliches Miteinander sein. Du kannst ja auch mal den Gegenüber ein bisschen verhöhnen und sagen, hey, guck mal, wir haben euch hier gerade wieder abgezogen. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, ist gefühlt schon zu viel. Also es gibt keinen Grund, gewalttätig oder beleidigend oder sonst was zu werden beim Fußball. Einer der schönsten Hobbys und Nebensachen der Welt, wo man einfach nur eigentlich zusammen Spaß haben kann und natürlich auch zusammen manchmal leiden muss. Aber das geht einfach gar nicht, wenn sowas passiert. Und dementsprechend, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Das Thema ist gerade nochmal aktuell gewesen, aktueller denn je, aufgrund dieser Proteste auch in Leipzig und dann eben wieder diesen bescheuerten Ausschreitungen rund um die Spiele. Dementsprechend, ja, ein, wie gesagt, etwas emotionales und ernsteres Thema zum Abschluss. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Nur lässt du mich jetzt natürlich hier blöd dastehen. Beziehungsweise nicht blöd dastehen, sondern du lässt mich im Stich. Wie soll ich denn jetzt die Kurve bekommen? Wieder hin zu, Leute, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich glaube, so mache ich es einfach. Denn du kannst ja nichts mehr sagen. Aus Costa Rica, Leute. Moritz aus Costa Rica setzt mir hier so einen Brocken vor und ich muss hier noch irgendwie was hinzaubern. Na gut, ich mach's. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Moritz, dass du aus deinem Urlaub heraus noch solche Takes rüberschickst nach Deutschland für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke auch für euer Interesse. Es macht großen Spaß und selbst wenn es eine Mixtur aus kostarikanischem Dschungel und deutscher Eiseskälte hier ist, ist es doch, glaube ich, immer noch ganz spannend, was wir beide hier verzapfen. Dementsprechend vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.